Müssen wir schauen. Gut schaut er aus. Er ist auferstanden. Ja, ich müsste das jetzt nicht dreimal machen, aber ihr habt es verstanden. Er ist wahrlich auferstanden. Es ist keine Geschichte, kein Traum, keine Fabel. Es ist Historie. Jesus lebt. Und genau deswegen stehe ich hier. Wenn Jesus nicht leben würde, wäre ich nicht hier. Ich bin nicht interessiert an Religion. Ich bin interessiert an ihm. Geht's dir auch so? Ich glaube, dass du auch deswegen hier bist, oder? Sonntagmorgen kann man viele gute Dinge tun, aber hier zu sein, ist gut, weil er ist hier. Den Titel dieser Osterpredigt, ich habe ihn benannt mit Lehn dich aus dem Fenster. Ein bisschen provokant, aber das soll anknüpfen an eine Redeweise, die wir, denke ich, alle kennen. Das ist so eine Warnung, gut gemeinte Warnung, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Hast du schon mal gehört, dass das jemand zu dir gesagt hat? Vielleicht, wenn du im Glauben deine Heilung proklamiert hast oder wenn du jemandem gesagt hast, Gott wird mich beruflich da und dahin bringen. Und dann gibt es den gut gemeinen Rat, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn es nicht klappt. Ich glaube, wir müssen uns in einigen Bereichen unseres Lebens immer wieder aus dem Fenster lehnen. Denn wenn du dir ein Fenster vorstellst, vielleicht wohnst du wie wir in einem Altbau oder größtenteils im Altbau und du hast kleinere Fenster und du schaust dann durch so ein kleines Fenster und da siehst du nur, dass ja, der Winkel ist recht schmal, was davor ist. Aber wenn du dich rauslehnst, siehst du auch rechts und links. Du kannst du oben und unten sehen, du siehst ein viel, viel größeres Bild. Und wir Christen müssen lernen, und die Bibel nennt das Glauben, uns immer wieder aus dem Fenster zu lehnen, um mehr zu sehen von dem, was Gott für uns bereithält. Ich bin sehr dankbar, dass er mehr für uns bereithält, als wir durch unser kleines Fenster manchmal nur so sehen. Ich möchte gerne heute mit euch eine Person anschauen, die sich ganz bewusst, glaube ich, weit vorgelehnt hat und bewusst Risiken einging, weil Gott ihr so wichtig war. Ihr habt ja eben alle eure Bibel hochgehalten. Nehmt sie doch jetzt mal vor und öffnet sie im Johannesevangelium, Kapitel 20, Abvers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesu lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünde vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Soweit das Wort des Herrn. In dieser Erzählung steckt so viel über den Osterglauben, so viel über die Osterfreude und so viel über die Osterbotschaft, dass kein Gottesdienst reicht, um das alles ausgiebigst zu besprechen. Aber einen Aspekt davon möchte ich mit euch anschauen. Und dieser Aspekt ist eine Frau namens Maria. Ich weiß noch, in der Anfangszeit, wo wir uns bekehrt haben, ich komme ja aus dem Katholischen raus, und da gibt es ja ein bisschen auch eine ungesunde Tendenz, Maria so zu verehren, Gott gleichzusetzen. Und immer wieder fragten Leute, die sich bekehrten aus der katholischen Kirche, die zu uns kamen: Was macht ihr denn mit Maria? Und wir sagten: Wir anbeten Jesus Christus und wir ehren seine Mutter. Und auch diese Maria hier, ist ja nicht seine Mutter, ist Maria Magdalena, verdient Ehre. Und auch du verdienst Ehre, wenn du tust, was der Herr dir sagt. Das ist das Kriterium für Ehre. Gott verspricht es. Er sagt, jeder, der mich ehrt, wird geehrt werden. Wie ehre ich Gott, indem ich ihn liebe? Wie liebe ich Gott, indem ich seine Gebote halte, seine Werke tue, viel Frucht bringe? Was machte diese Maria? Sie hatte so eine Einstellung, die mag ich. Die versuche ich mir zu bewahren, mein ganzes Leben lang, seit ich Jesus kenne. Wir könnten diese Einstellung benennen oder betiteln mit Jesus zuerst, Jesus first. Zuerst Jesus, egal was um mich herum passiert. Zuerst will ich wissen, was will Jesus dazu denken. Es gab früher mal solche Armbänder, da stand drauf, what will Jesus do? Was würde Jesus tun? So sich zu hinterfragen bei wichtigen Entscheidungen, was würde Jesus jetzt gerade tun? Das ist eine gute Sache, immer noch, auch wenn es die Armbänder nicht mehr so populär zumindest heute zu sehen sind. Diese Maria hatte klare Prioritäten. Sie ging ganz früh morgens, als es noch finster war, zu seinem Grab. Wir leben ja inzwischen wieder, vor 10 Jahren hätte man das noch nicht so sagen können in Deutschland, in Zeiten, die nicht ganz mehr so sicher sind. Heute überlegt sich eine Frau, ob sie in der Dunkelheit irgendwo im ländlichen Gebiet, irgendwo länger unterwegs ist. In der Stadt noch viel mehr, stimmt's? Dinge passieren, die nie passieren sollten. Und glaub mir, in der Zeit damals war das noch schlimmer. Da waren die Römer präsent und die waren nicht alle so hochanständige Kameraden. Das war der Abschaum der Legion, die da in dieses Gebiet versetzt wurden. Das waren schlechte Typen, das waren nicht die Edlen, die man so in den Kuwadis-Filmen sieht. Ja, und die nahmen sich auch Frauen, wenn sie wollten, wenn sie die Gelegenheit hatten. Und die irgendwo Streife ging und da lief eine junge Frau rum, ich weiß nicht, wie sicher die war. Aber sie ging trotzdem, so eine mutige Frau, sie ging dahin, weil Jesus sie mehr interessierte als die Angst, die jeder von uns verstanden hätte. Warum tat sie das? Ich glaube, sie hatte sowas entwickelt, was ich gesunde Beständigkeit nenne. Sie blieb, nachdem die Jünger schon gegangen waren, am Anfang schon. Sie ging nicht mit den Jüngern in das sichere Versteck. Sie blieb. Sie war mutig. Wir haben gehört, die beiden mutigen Männer der Bibel, Johannes und Petrus, sie rannten und sie hörten. Das Grab ist aufgebrochen, er ist nicht mehr da. Der eine, dem Reinheitsgebot folgend, schaute nur rein, Johannes, weil da einzutreten heißt, Sabbat zu brechen und Schwierigkeiten religiöser Art. Petrus war selbst das egal, er ging rein. Oh, wo ist er? Na gut, war niemand da, also gingen sie wieder. Sie hatten nicht so den langen Atem in dieser Zeit. Maria war anders. Maria blieb. Vielleicht, weil sie sich dachte, wo soll ich denn hin? Jesus ist meine Hoffnung, Jesus ist mein Leben. Jesus ist tot. Was soll ich ohne ihn? Wo soll ich denn hin? Was soll ich denn tun? Sie hat auch ihre Geschichte, die spare ich uns jetzt, aber sie hat auch eine Geschichte, ist eine gefallene Frau, sie hat üble Dinge erlebt, auch in ihrem Leben schon. Und Jesus hat sie freigemacht, Jesus hat sie gerettet, Jesus hat sie erlöst. Das konnte sie nicht vergessen, nicht einfach so hinter sich lassen. Sie war so wie unsere Mary hier. Sie war sein Lamm. Und sie wollte alles, nur nicht weg vom Hirten. Das war der Platz, wo sie alles gefunden hatte, was sie sich je gewünscht hatte. All ihre Nöte wurden von Jesus bedient. Er war ihr Tröster. Interessant finde ich, nachdem Petrus sogar im Grab war, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit ist vergangen, ging sie nochmal direkt zum Grab, zu dieser Grabeshöhle, die es wahrscheinlich war, und lehnte sich weit, weit vor. Ihre Beständigkeit öffnete den Himmel einen Spalt weit. Durch ihre Beständigkeit, ich sage das oft, das Richtige beständig tun ist Erfolg, nicht das Richtige tun und noch nicht beständig irgendwas tun. Das Richtige, sie blieb am Grab. Und sie ging nicht fort. Sie hatte diese Einstellung, Jesus first, ich gehe nicht hier weg. Und das öffnete den Spalt zum Himmel ein Stück weit so breit, dass 2 Engel durchkamen, die auf einmal an dem Ort saßen, wo sie vorher nicht zu sehen waren. Richtig? Das wäre eine Überlegung. Eine andere ist, dass ihr Glauben es war, der diese Engel sichtbar werden hat lassen, die vielleicht vorher schon da waren. Nur unsichtbar für den Ungläubigen. Wie auch immer, sie sah die Engel. Und nicht nur sie sah die Engel. Hast du schon mal einen Engel gesehen? Ich weiß, ein paar haben das schon erlebt. Aber wie viele von uns haben schon Engel sprechen hören? Kann ich nicht behaupten. Sprechen hören? Nee, ein Traum, sonst noch nicht. Aber sie tat noch was Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn so ein 2-3 Meter großer Engel vor dir steht und spricht zu dir. Sie spricht zurück. Sie war unerschrocken. Sie hatte so die Haltung, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Mein Herr ist weg. Jetzt will ich aber bitteschön wissen, wo er ist. Auch von Engeln. Mir egal, wer ihr seid. Ich will meinen Herrn. Die gesunde Einstellung, wie ich meine. Wir sollten uns nicht ins Boxhorn jagen lassen von gar nichts, wenn es um unseren Herrn geht. Die Kühnheit von Maria Magdalena gefällt mir. Und sie stellte gefährliche Fragen. Sie fragte diesen vermeintlichen Gärtner, der auf einmal auftauchte. Ein fremder Mann. Sie war allein außerhalb der Wohnsiedlung in einem Friedhof, der Traumort für jede alleinstehende Frau. Und dann waren dann diese Typen. Erstmal die Engel, die waren wahrscheinlich dann auf einmal wieder weg und dann stand dann dieser Gärtner. Was macht ein Gärtner am Friedhof um die Uhrzeit am Feiertag? Geh mal am Friedhof, guck mal, ob du Gärtner findest. Findest keine. Die haben heute frei. Und dann, statt dass sie dann ihre Sachen packt, sich die Bluse ein bisschen zuzieht und schnell nach Hause geht, geht sie hin und sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Sagt mir, wo er ist, ich will gehen und hole ihn zurück. Hoho. Die war nicht nur zufrieden zu hören, wo er ist, die machte ganz klar, was sie tun würde, sobald sie weiß, wo er ist. Mein Jesus gehört hierher. Hier in dieses Grab und nicht irgendwohin. Ich will ihn bei mir haben. Und dann dreht er sich um und ruft ihren Namen. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keinen schöneren Moment, als wenn der Herr deinen Namen ruft. Der Tag kommt. Irgendwann stehen wir vor ihm. Und dann hörst du hoffentlich, wie er deinen Namen ruft. Wer dich einlädt in sein ewiges Reich. Dem Moment, wo alles abfällt, was an Sorgen, Angst, Krankheit, Not dein Leben besucht hat. Alles spielt keine Rolle mehr in diesem einen Moment. Und so mag es Maria Magdalena gegangen sein. Genau in diesem Moment stand sie. Sie hat ihn schon früher erlebt, als wir ihn der meist erlebten werden. Sie hörte seine Stimme und sie erinnerte sich. Sie hat sie ja zuvor schon gehört, oft. Und sie wusste, er ist es. Ganz egal, wie er sich gerade verkleidet hatte, er ist es. Die Stimme würde sie unterscheiden von jeder anderen auf diesem Planeten. Tja, und dann geht sie hin und hält die erste Predigt des neuen Bundes. Es gibt immer noch Menschen, die glauben, Frauen sollten nicht predigen. Ich frage mich, was die mit Maria Magdalena machen. Sie ging zu den 12 oder den 11, die es damals waren, und verkündigte ihnen die frohe Botschaft. Sie war die Erste. Diese mutige, kühne Frau ging hin zu den sich versteckenden Aposteln, die gesandt waren, aber noch nicht wirklich bereit waren zu gehen. Und sagte, er ist auferstanden, er ist da, er lebt. Maria wird Predigerin. Die Reaktion der Leute war unterschiedlich. Da waren erstmal die beiden entmutigenden Jünger, Petrus und Johannes, die zurückgingen, sich versteckten erstmal. Wovor versteckten sie sich? Vor den Juden? Vor den Römern? Und dann findet sie Jesus. Und da pustet sie an und gibt ihnen seinen Heiligen Geist, einen Vorgeschmack auf das Pfingsterlebnis, was nur wenige Wochen später folgte. Er beruft sie, er ermutigt sie. Und sicherheitshalber zeigt er seine Wunde. Er offenbart sich als der Gekreuzigte und Auferstandene. Viele Christen bleiben dabei stehen, an Jesus, den Gekreuzigten, zu glauben und verpassen das Wesentliche, die Kraft der Auferstehung. In der Kreuzigung ist noch nicht das Leben. Die Kreuzigung ohne Auferstehung wäre sinnlos und kraftlos für uns. Die Auferstehung gibt der Kreuzigung den Wert. Die Auferstehung Jesu gibt Weihnachten den Wert, den wir ihm beimessen. Die Auferstehung ist die Eintrittskarte und die Einladung zum ewigen Leben bei Gott. Deswegen ist Ostern, wenn man es genau nimmt, das wichtigere Fest. Auch wenn wir natürlich wissen, dass es ohne Weihnachten nie zu Ostern gekommen wäre. Denn das war sein Plan. Wir müssen es nicht alles verstehen, doch müssen wir es wissen. Dann war der abwesende Thomas. Oh, ich war so jemand. Ich war lange jemand, der so war. Selbst als meine Mutter sich bekehrt hat, hielt ich es für eine Marotte. Für eine Torheit. Naja, Frauen haben halt so ihre Ideen mit der Esoterik. Das waren meine Gedanken. Jetzt ist es halt Jesus. Gestern war es Astrologie, davor waren es Pendeln oder eine Wahrsagerei oder Tischchenrücken oder Gläschenrücken oder Tarotkarten oder was auch immer. Und jetzt heißt das Ding halt Jesus. All die Jahre zuvor habe ich mich mehr und mehr von Religion entfernt, weil ich die Kraftlosigkeit bei den Menschen gespürt habe, die so in meiner Umgebung waren. Ich sage nicht, dass alle Kirchen kraftlos sind, um Gottes Willen. Es gibt in der katholischen, in der evangelischen, in jeder Freikirche gibt es kraftvolle Leute, kraftvolle Christen. Aber ich hatte jetzt nicht so die in meiner Umgebung. In einem kleinen Ort groß geworden. Und die Kraft erschloss sich mir nie. Und dann kam sie zurück aus Karlsruhe. Meine Mama, hier vorne sitzt sie, hat Jesus kennengelernt und erzählte uns von diesem Jesus Christus und von Wundern, die er tut. Das Erste, was Jesus mit ihr gemacht hat, er hat sie geheilt von dem Unfallschaden, den sie monatelang hatte. In einem Moment. Und dann erzählte sie mir das. War jetzt schwierig, das zu leugnen, weil ich wusste ja, wie sie daheim rumlief die ganze Zeit. Und auf einmal war der Schmerz weg, die Behinderung war weg, alles weg. Und so wurde ich neugierig. Aber wenn ich von Thomas lese, verstehe ich ihn. Man kann sich leicht über ihn lustig machen, aber ich verstehe ihn. Er sagte, hey Leute, mein größter Traum ist gerade gestorben. Ich habe mein ganzes Leben hingeworfen, um diesem Jesus nachzufolgen. 3 Jahre lang, meine 3 besten Jahre habe ich ihm gegeben. Und jetzt wird er ans Kreuz geschlagen und ist tot. Und all die Hoffnung, die wir hatten, dass er sein Königreich aufrichtet, das wird da irgendeine Rolle spielen, alles vorbei. Und jetzt erzählt ihr mir, er wäre wieder da. Hey Leute, religiöser Wahn. Falsche Hoffnung, macht mir keine falsche Hoffnung. Ich bin enttäuscht. Ich verstehe es nicht, ich krieg's nicht gebacken mehr. Ich weiß, ich krieg mein Leben gerade überhaupt nicht auf die Reihe, weil alles ist mir weggebrochen. Ihm ging's wie allen anderen auch. Denn da war er ja nicht allein mit. Sie alle verließen das, was sie hatten und folgten ihm nach. Was tat Jesus? Er tat zweierlei. Erstmal, er ließ ihn warten. Er ließ ihn 8 Tage lang umgeben, mit den anderen 10 plus Maria Magdalena, die bestimmt nicht leise war, und die wahrscheinlich jeden Tag mehrfach erwähnten, Jesus war hier. Jesus hat sich uns offenbart, erlebt, ich habe seine Male gesehen. Und der Thomas wurde wahrscheinlich immer grummeliger. Ja, schon eine Woche her. Erzählt es immer noch, vergesst es langsam. Und dann nach 8 Tagen, wahrscheinlich nicht mal so, die Türen waren zu. Es kann heißen, dass er einfach durch die Wand gekommen ist, wie auch immer. Auf einmal stand er da und Thomas war dabei. Ich stelle mir das Gesicht vor. So die 11, ne? Ups. Dann steht da Jesus und sagt, Thomas, ich habe gehört, du wolltest was sehen. Schau mal, nimm mal deine Finger, deine Hand. Hier. Es steht nicht so ganz klar, aber ich glaube, in dem Moment war das überflüssig. Vielleicht kniet er sich einfach nieder vor seinem Herrn und sagt, mein Herr, mein Gott, vergib, jetzt verstehe ich, jetzt habe ich dich gesehen. Und dann sagt Jesus diesen wichtigen Satz, der für uns gemeint ist. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und sag mir einer, das wäre der leichtere Teil. Ich rede jeden Tag mit jemandem, den ich nicht sehen kann. Jeden Tag, mehrfach. Leute, die mich dabei beobachten, könnten mich für seltsam halten. Aber da wir das ja Gebet nennen, wird das allgemein noch akzeptiert. Wenn du sagst, ich habe einen unsichtbaren Freund. Hörst du Stimmen? Ja, manchmal spricht er auch zu mir. Ja, ihr merkt, das ist so an der Grenze dessen, was so manch ein Zeitgenosse noch ertragen kann. Was ich ertragen konnte in der Zeit, bevor ich ihn persönlich traf. Ihn zu treffen, ihn zu kennen und von ihm zu hören, sind ja zwei verschiedene Sachen. Es ist leicht zu sagen, du musst aber an Jesus glauben. Ja. Ey, so leicht ist das gar nicht. Man ist trainiert, das zu glauben, was man anfassen kann, was Hand und Fuß hat, was irgendwie eine Geschichte hat, was sich erklären lässt. Doch nicht Jesus. Aber ich fand es trotzdem schön, er kam nochmal. Er hat ihm dieselbe Chance gegeben, wie den anderen auch. So dass er nicht nachher sagen konnte, also ich habe ihn nicht gesehen, ihr seht ja, ich. Ne? Und er sagte diese Worte, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Man könnte also sagen, Ostern war die erste Predigerin Maria. Sie ging und predigte den 11. Die zweite Predigt kam von Jesus selbst. Er besuchte seine 10 und nachher seine 11. Und die dritte Predigt hat er dir aufgegeben. Indem er die 11 berufen hat, hat er uns berufen. Wir lesen das nochmal in Johannes 15, wo er das schon vorangekündigt hat. Er sagte, alle, die durch euch und durch die, die durch euch glauben, an mich glauben werden. Das hohepriesterliche Gebet wird es ja auch genannt. Er hat uns alle mit angesprochen, wo er sagt, geht ihr hin und sagt's weiter. Macht dasselbe, was Maria Magdalena machte. Dasselbe, was die 10 Apostel machten, bevor Thomas ihn auch sah. Sagt's weiter. Das ist der Job, den er uns zu Ostern mitgab. Und ich glaube, darüber wird zu wenig zu Ostern gesprochen. Wir unterhalten uns über Hasen und über Eiern. Und wenn es mal hochkommt, auch mal über Jesu Kreuz. Aber dass damit eine lebenslange Berufung für alle, die an ihn glauben, mit inkludiert ist, das wird oft verschwiegen. Vielleicht, weil es nicht ganz so angenehm ist, gleich noch einen Auftrag mitzunehmen, wenn man aus der Kirche kommt. Ich fand einen ganz schönen Artikel in einem Weihnachtsbuch, den möchte ich euch gerne vorlesen. Der ist vom Professor Dr. Werner Gitt, bekannt für seine Forschung im Bereich Evolution und Schöpfung. Aber er hat hier, finde ich, ein paar ganz, ganz coole Sachen gesagt, die ich finde, die passen fast besser zu Ostern als zu Weihnachten. Immer wieder wüten Katastrophen in unserer Welt. Durch den Tsunami im Dezember 2004 starben rund 160.000 Menschen. Wirbelstürme wüten durchs Land. Allein Katrina hinterließ in New Orleans Hunderte tot und Tausende obdachlos. Kriege erschüttern. Im Zweiten Weltkrieg gab es 50 Millionen Tote. Die Urkatastrophe war jedoch der Sündenfall im Garten Eden. Diese hat alle weiteren Katastrophen ausgelöst. Die Sünde trennt die Menschen von Gott und ohne Gott geraten sie in den Sprudel der ewigen Verlorenheit. Es spricht Gott das Herz. Die Menschen, die er geschaffen hat und liebt, haben sich von ihm abgewandt. Sie haben sich damit den Tod eingehandelt. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen, sagt ein Sprichwort. Nicht einmal im Garten Eden. Das Kind in der Krippe. Doch Gott hatte schon im Garten Eden einen Rettungsplan und kündigte ihn gleich nach dem Sündenfall an. 1. Mose 3 steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Im Alten Testament weist er in einer Kette prophetischer Aussagen auf den kommenden Retter hin. Die letzte Ankündigung überbrachte ein Engel, als er Josef die Geburt des himmlischen Kindes offenbarte. Matthäus 1, Maria, deine Frau, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Im Laufe der Geschichte haben sich viele Personen einen Namen gemacht. Kaiser und Könige, Gurus und Zauberer, Dichter und Philosophen, Gute und Böse. Nie aber hat die Welt einen Gott gesehen, bis es Weihnachten wurde. Das Kind in der Krippe ist kein Gott, wie ihn sich die Griechen auf dem Olymp oder die Germanen im Walhall vorgestellt haben. Er ist der Einzige, der sagen konnte, ich bin der Schöpfer, durch den alles gemacht ist. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür zum Himmel. Das Kind in der Krippe kam weder mit donnerndem Getöse noch mit himmlischen Heerscharen. Nein, Gott wählte eine ledige Frau aus Israel, Maria, die Gnade bei ihm fand, den Gottessohn zur Welt zu bringen. Damit überraschte Gott auch die Juden, die prophetischen Worte über ihren Messias im Ohr hatten. Zum Beispiel, siehe, dein König kommt zu dir. Oder er wird alle Königreiche zermalmen. Sie erwarteten kein Kind in der Krippe, sondern einen König. Der sollte machtvoll erscheinen. Die Römer aus Israel verjagen seine Residenz in Jerusalem, errichten und die Hohenpriester und Schriftgelehrten zu Ministern ernennen. Aber so kam Jesus nicht. Und darum lehnten ihn die Juden ab. Sie hatten übersehen, dass er zuerst als Kind kommen musste. Jesaja sagte schon, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Von diesem einen hängt es ab, ob wir die Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle verbringen. 3K kennzeichnen den Messias. Krippe, dieses erste K symbolisiert das Kommen Jesu in die Welt. Zweitens Kreuz. Dieses K symbolisiert unsere Rettung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat. Und drittens Krone. Dieses K symbolisiert die Krone Jesu bei seiner Wiederkunft als König. Krippe, Kreuz und Krone stehen für ihn. Kein Kreuz ohne Krippe, keine Krone ohne Kreuz. Ohne Krippe und ohne Kreuz kein Himmel für uns. Darum muss es Weihnachten werden. Das Ärgernis des Kreuzes. Kritiker des christlichen Glaubens stellen immer wieder eine Frage. Warum dieser brutale Tod am Kreuz? Bei eurem Glauben dreht sich alles um ein Hinrichtungsinstrument. Konnte Gott nicht einen sanfteren Weg beschreiten, um mit uns Menschen ins Reine zu kommen? Warum war der Weg der Versöhnung mit Tod, Schmerzen, Tränen und Trauer gepflastert? Wäre es nicht auch etwas netter, ästhetischer und stilvoller gegangen? Hätte Gott nicht einfach bei unseren menschlichen Unzulänglichkeiten ein Auge zudrücken können? Alle Warums greifen nicht, weil sie die Sünde verharmlosen. Und das scheint mir die Krankheit unserer Zeit zu sein. Nur am Kreuz können wir ablesen, was wir in keinem Buch der Philosophen und Denker finden. Das Kreuz zeigt uns, welch tiefe Kluft die Sünde zwischen Gott und Menschen gerissen hat. Der Abgrund ist so unermesslich, dass die Hölle die Folge davon ist. Das Kreuz gibt uns eine realistische Vorstellung davon, wie weit Gott in seiner Liebe zu uns geht, nämlich so weit, dass er sich mit seinem Sohn Jesus buchstäblich das Liebste vom Herzen riss. Das Kreuz Jesu ist die tiefste Herablassung Gottes. Der Schöpfer des Universums und allen Lebens lässt sich wie ein Verbrecher hinrichten. Welch hoher Preis für die Sünde. Doch dadurch kann Jesus jeden Sünder zu sich einladen. Wie im Johannesevangelium steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es gilt aber auch, wer nicht kommt, ist verloren, sogar ewig. Das Kreuz markiert auch das Ende aller menschlichen Erlösungswege. Darum konnte Jesus so ausschließlich verkündigen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Alle Religionen sind im Angesicht des Kreuzes nur glitzernde Fata Morganen in der Wüste einer verlorenen Menschheit. Die Weihnachtsbotschaft mit der Kreuzesbotschaft ist eine einzigartige Rettungsbotschaft. Denn des Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist, schrieb Lukas. Jesus wird ein zweites Mal in diese Welt kommen, und zwar als König, Richter und Weltenherrscher. In Matthäus 24 hat er dieses Ereignis vorausgesagt. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Welch ein Grund zur Freude! Der Schöpfer der Welt erscheint. Der Retter der Welt kommt. Warum aber steht im Text, es werden heulen alle Geschlechter auf Erden? Viele haben zu Lebzeiten von der notwendigen Entscheidung für diesen Jesus gehört. Aber sie sagten nein. Nun sind sie verloren und können nichts mehr revidieren. Darum schreien und heulen sie. Viele Menschen gehen Wege, bei denen Jesus nicht vorkommt. Der Erfindungsreichtum dabei ist groß. So sagt zum Beispiel die amerikanische Schauspielerin Shirley MacLaine, die auf einer Ranch mit ihrem Hund Terry lebt. Sie ist eine Reinkarnation des ägyptischen Gottes Anubis, der die Gestalt eines Hundes hat. Es mag sich seltsam anhören, aber Terry und ich haben schon mindestens ein gemeinsames Leben im alten Ägypten verbracht. Sie ein Tiergott und ich eine Prinzessin. Jetzt hat uns das Leben erneut zusammengebracht. Jesus kommt wieder. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Als am 20. Juli 1969 Neil A. Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, haben 500 Millionen Menschen die Bilder im Fernsehen verfolgt. An der Beerdigung von Prinzessin Diana am 6. September 1997 nahmen 2,5 Milliarden Menschen per TV-Übertragung teil, 40% der damaligen Weltbevölkerung. Deshalb ging sie als erste Globalbeerdigung in die Geschichte ein. Doch für das Kommen Jesu ist keine Kamera nötig. Alle Menschen erleben dieses größte Ereignis der Weltgeschichte live. Für jedermann wird Jesus sichtbar sein. Das gilt nicht nur für die Weltbevölkerung, die zu der Zeit lebt, sondern für alle Generationen der Geschichte. Garantiert sind auch alle dabei, die dies jetzt hier hören. Jesus kommt plötzlich wieder. Wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein Kommen des Menschensohns sein. Matthäus 24. In einem einzigen Augenblick wird er auf der gesamten Erde gleichzeitig zu sehen sein. Das ist, was die Bibel uns verrät. Zu welcher Tageszeit wird das sein? Die Antwort finden wir in Lukas 17, 34. In derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Also in der Nacht. Zwei Verse weiter aber steht, zwei werden auf dem Felde sein, Tagsituation, einer wird angenommen und der andere wird verworfen werden. Ich weiß nicht, ob Kolumbus diese Texte kannte, doch damit hätte er kombinieren können, wenn die Wiederkunft in einem einzigen Augenblick geschehen wird und die Bibel dies sowohl als Situation des Tages und auch bei Nacht beschreibt, dann ist es nur auf einer Kugel möglich. Bemerkenswert ist, dass der Evangelist Lukas diese Worte zu einer Zeit schrieb, als die Menschen noch keine Ahnung von der Kugelgestalt der Erde hatten. Diese beiden Verse zeigen noch etwas Wesentliches. Bei der Wiederkunft gibt es eine Zweiteilung der Menschheit. Es wird unterschieden zwischen angenommen und verworfenen, zwischen Menschen, die Jünger Jesu sind und solchen, die es nicht sind. Damit ist das eigentliche Problem der Menschheit ausgesprochen. Nur eine Frage zählt. Gehöre ich zu den Geretteten oder den Verlorenen? Jesus will entschiedene Leute antreffen. Gott hat alle Menschen als Persönlichkeiten geschaffen, die über einen freien Willen verfügen. Dies hebt uns deutlich von den Tieren ab. Der freie Wille erlaubt beides, uns von Gott zu entfernen oder ihm zu nahen. Gott hat in Christus alles getan, um uns den Weg ins Himmelreich zu öffnen. Dennoch lehrt die Bibel sehr eindrücklich und warnend, dass nicht alle den Weg des Heils beschreiten. Was könnte Gott da tun? Würde er uns den freien Willen nehmen? Dann hätte er uns unsere Persönlichkeit beraubt. Wir wären Maschinen, Marionetten, Roboter, die lediglich ihr vorgegebenes Programm abarbeiten. Im Diesseits wie auch im Jenseits ist der Wille ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit. Von unserer Wahlentscheidung hängt darum auch unser ewiger Verbleib ab. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen mahnt Jesus zur Bereitschaft. Alle 10 waren gläubig. Sie glaubten fest, die Hochzeit findet statt. Dennoch handelten nicht alle nach dieser Überzeugung. Deshalb erreichten nur 5 das Ziel. Es kam, wie Heinrich Kemmler einmal sagte, man kann sich auch in die Hölle schlafen. Man kann, wie Hermann Betzel warnte, die Kirchenbänke durchscheuern und doch verloren gehen. Gläubige, die nur Fakten bejahen, sie aber nicht aufs persönliche Leben übertragen, setzen das ewige Leben aufs Spiel. Alle 3 oder keins. Wir feiern das Osterfest. Weihnachten war der Startschuss für Ostern. Die meisten feiern gerne das Jesuskind in der Krippe und bleiben im Stall stehen. Doch die 3 K sind unzertrennlich. Zu Jesus gehören die Krippe seiner Menschwerdung, das Kreuz seines Leidens und des Sieges, aber auch die Krone, die er bei seiner Wiederkunft tragen wird. Das war von Anfang an Gottes Rettungsplan gegen die Urkatastrophe dieser Welt. Die letzte Katastrophe, die Menschen erleben werden, ist die Hölle. Leider wird sie mehr Tote fordern als alle Katastrophen der Geschichte und dieser Tod wird ewig. Doch zu Ostern fragt Gott erneut, ob wir das Geschenk Krippe, Kreuz, Krone annehmen wollen. Sagen Sie ja. Soweit der Artikel von Professor Dr. Vanagit. Jesus sagte im Vers 29 unserer Bibelstelle Johannes 20, glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. War das der Unterschied, den Maria Magdalena machte vor den Jüngern an dieser Anfangssituation, vor dem Grab? Nahm sie das, was Jesus ja vorher allen gesagt hat, mehr als einmal, dass er gekreuzigt würde und auferstehen würde? Warum waren die 11 so verzweifelt? Weil sie es nicht glaubten. Sie hörten dieselben Worte wie Maria Magdalena. Maria Magdalena blieb beim Grab. Sie sagte, hier stimmt was nicht. Er hat was anderes gesagt. Das kann nicht das Ende sein. Sie blieb dabei. Jesus, du hast gesagt, du kommst wieder. Und du hast gesagt am dritten Tag. Das hat er alles gesagt. Das war keine Überraschung eigentlich. So blieb sie am Grab. Und sag mir, wo du ihn hingetragen hast, Gärtner. Ich hole ihn wieder hierher, bis er wieder aufsteht. Das war eigentlich sein, ihr Glauben. Mei. Wisst ihr, dass Jesus das selber uns auch gesagt hat? Wir könnten jetzt über die Ostergeschichte, wir könnten über die sichtbaren Erscheinungen Jesu sprechen. Da könnten wir auch eine Predigt drüber halten, habe ich auch schon mal gemacht. Du würdest darauf kommen, dass er an ganz verschiedenen Orten, verschiedenen Persönlichkeiten erschienen ist, zwischen seiner Auferstehung und zwischen der Himmelfahrt. An einer Stelle 500 Leute gleichzeitig, jetzt kannst du Psychologe sein oder von mir aus Professor der Psychologie und kannst mir erklären, das ist eine Massenhalluzination gewesen. Dann sage ich nur, ha, 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 da brauche ich viel mehr Glauben zu, als zu glauben, dass er tatsächlich wiedergekommen ist. Dass 500 Leute eine Massenhalluzination erleben. Hey. Und die Jünger, alle haben eine Massen, ja, weißt du, das versuchen die Leute wegzuerklären. Du hast ja jedes Jahr um Ostern und Weihnachten kommen die linksliberalen Zeitungen und schreiben, warum Jesus ja gar nicht gelebt haben kann oder wenn er gelebt hat, eben nur als Mensch und bla 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 bla. Ich sag dir was, den Jesus, den ich kennengelernt habe, vor fast 30 Jahren, der hat mich so oft geheilt. Der hat mich so oft praktisch berührt. Der hat mich so oft geküsst, in der Weise, dass ich seinen Geist gespürt habe. Heute Morgen, Leute, ich hätte den Gottesdienst nicht gebraucht heute Morgen. Ich hatte heute Zeit mit meinem König heute Morgen. Ich bin gar nicht mehr rausgekommen. Ich konnte nicht rumlaufen und Leute begrüßen. Ich war so in ihm. Du brauchst keinen Gottesdienst, um das zu erleben. Im Gottesdienst solltest du es immer erleben, aber du kannst das zu Hause erleben, weißt du? Wenn du dir Zeit nimmst mit deinem König, wenn du ihm Lieder singst, wenn du in die Bibel schaust und die Dinge anschaust, die er dir sagen will und einen offenen Geist mitbringst, sag, Jesus, ich bin hier, aber alles, was du willst, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. In mir. In mir. Wenn er nicht in mir kommt, wie soll ich dann das woanders erbeten? Er will doch durch dich wirken. Er will doch durch mich wirken. Nicht nur, weil ich hier predige. Er will durch dich wirken in deiner Familie. Das, was du von ihm hast, das kannst du weitergeben. Deinen Kindern, deinen Eltern, deinem Ehepartner, auf deiner Arbeit. Was du nicht hast, dann wirst du ein Heuchler. Dann fängst du an, über was zu reden, wo du gar nicht wirklich hinterstehst. Vielleicht wie die Jünger. Zu diesem Moment am Anfang, im Grab, wo sie wieder gingen und haben eigentlich alles vergessen, was Jesus ihnen gesagt hat über seine Auferstehung. Manchmal brauchen wir die Maria in unserem Leben, weißt du? Vielleicht bin ich gerade jetzt deine Maria oder dein Marius und mach dir gerade Mut. Sag, hey, lass ihn nicht los. Hör nicht auf, ihn ernst zu nehmen. Er ist da. Der Tag kommt, wo du das genau weißt. Heute ist der Tag, wo du es glauben kannst. Oder du glaubst es nicht, es ist deine Entscheidung. Niemand kann das für dich tun. Krippe, Kreuz und Krone, wir entscheiden. Aber wir sind ja hier, um uns zu erinnern, welche Entscheidung klug ist und weise ist, wie bei den Jungfrauen. Ich fasse zusammen. Maria hatte ihr Ostererlebnis als erste, weil sie kühn und beständig darin war, ihrem Glauben gemäß zu handeln. Sie blieb dabei, was sie von Jesus selbst gehört hatte. Und ließ nicht mehr los. Die Jünger, allen voran Petrus und Johannes, waren sicher schneller gelaufen als Maria. Leute, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Die mögen schneller gelaufen sein, aber sie haben ihn nicht gesehen am Grab. Die Richtung war nicht da. Sie wollten einen Quickie, einen kurzen Erfolg. Sie waren nicht bereit, einen Preis zu zahlen. Zu warten, vielleicht gesehen zu werden. Von Leuten, die Jesus gerade gekreuzigt haben und selbst in Gefahr zu geraten. Das war doch der Grund. Schnell hinlaufen und dann auch schnell wieder nach Hause laufen. Damit möglichst weniger einen sehen. Damit man wieder in seinem Versteck abtauchen kann und das Ganze irgendwie überlebt, bis wieder Gras über die Sache gewachsen ist. Über Jesus wächst kein Gras. Gott sei Dank. Furcht hat noch viel Platz im Herzen der Apostel gehabt in dieser Zeit. Und vielleicht erkennst du dich da gerade wieder. Sei nicht traurig drüber. Auch bei ihnen war das nicht das Ende. Lass mich deine Maria sein. Lass mich dir sagen, erlebt. Lass mich die 10 sein, wenn du dich wie Thomas fühlst. Lass mich dir sagen, er ist da. Er ist echt. Jesus ist kein Fake. Keine Fake News. Er ist Brand News. Jesus und seine gute Botschaft ist aktueller als die Tageszeitung von morgen. Jesus ist mir näher als mein Hemd. Und das will er bei dir auch sein. Er will Tag deines Alltags will er Teil sein, nicht nur deines Sonntags, nicht nur Ostersonntag. Vielleicht bist du ein U-Boot-Christ und tauchst nur Ostern und Weihnachten auf. Schäm dich! Jesus ist gestorben, damit du immer auftauchst, wo er ist. Nicht nur im Gottesdienst, auch daheim, in den Zeiten mit ihm, dass du das lebst und pflegst. Halleluja! Wir brauchen Krippe, Kreuz und Krone, um in geistiger Beständigkeit zu leben und unerschrocken unserem König und Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, heute ist ein guter Tag, um sich geistig aus dem Fenster zu lehnen. Sagen, da ist mehr, als ich durch mein enges, kleines Fenster sehen kann. Da ist mehr um mich herum, ganz nah, nicht weit weg. Jesus ist nie weit weg. Und wer möchte es heute Maria gleich tun und sich weit vorlehnen, um zu sehen, wo der Herr Jesus ist? Wem ist es egal, was Menschen denken oder sagen werden, weil Jesus die wichtigste Person im Leben geworden ist. Wer sagt heute, der Scham und der Sünde, lebe wohl und nimm Jesus als seinen Herrn und Retter an. Ich bitte euch, steht mal kurz mit mir auf. Und wenn du das bist und sagst, das ist mein Ostermorgen, ich gehe heute nicht weg, bevor ich ihn nicht sehe, nicht mitnehme in meinem Herzen. Wenn du das bist und willst Jesus heute annehmen, bitte, zeig mir es. Heb eine Hand. Wo sind die, die sagen, heute ist mein Tag? Danke, danke, danke. Lass uns ein Gebet zusammensprechen, das klipp und klar auszudrücken. Sprecht mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich glaube, dass du für mich auferstanden bist. Und mir den Weg zum Vater bereitet hast. Ich entscheide mich heute Morgen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.